Gemeinde- und Regionalentwicklung? Nachhaltige Zukunftsvisionen?
Klingt trocken? Theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft,
der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Wie wohnen wir? Gemeinsam, einsam, bodenverbrauchend oder sparsam? Und wie funktioniert eigentlich Co-Living? Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Diesmal beschäftigen wir uns mit zukunftsorientierten Wohnformen und zwar speziell mit dem gemeinschaftlichen Wohnen. Baukosten sind enorm gestiegen. Der Zugang zu Krediten wurde in den letzten Jahren erschwert. Neue Formen des Arbeitens etablieren sich. Bodenschutz wird zunehmend diskutiert. All das beeinflusst den Faktor Wohnen und das, was wir Menschen uns davon erwarten. Und all diese Veränderungen bieten auch Chancen für alternative Wohnformen, und zwar nicht nur im urbanen Umfeld. Das Wohnen in Gemeinschaft oder Co-Living in unterschiedlichen Ausprägungen kann unabhängig, ob im urbanen oder ruralen Umfeld, eine Möglichkeit sein. Eine Gruppe von Menschen tut sich dabei zusammen, um gemeinsam ihren Lebensraum bzw. Lebenstraum zu planen und zu gestalten. Ähnliche Wohnformen, bei denen das Co, also das Gemeinschaftliche, im Zentrum steht, sind unter anderem Generationenwohnen, Wohngemeinschaften und je nach Konzeption auch Formen von betreutem Wohnen und jungem Wohnen. Wenn viele unterschiedliche Menschen mitbestimmen möchten und das auch sollen, funktioniert das natürlich anders, als wenn es ganz klassisch zum Beispiel nur zwei Erwachsene sind. Solche gemeinschaftlich organisierte Wohnprojekte erfordern also häufig alternative Finanzierungs- und Organisationsformen, die Altbewährtes mit neuen Möglichkeiten verbinden und so eine leistbare und durchdachte Wohnalternative schaffen. Das Team von Zukunft hören hat Menschen getroffen, die sich mit dem Wohnen am Land und mit alternativen Wohnformen wie eben dem Wohnen in Gemeinschaft beschäftigen. Und diese Folge gibt Einblicke in unterschiedliche Zugänge, Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Sandra Schwarz vom Regionalmanagement Oberösterreich hat mit dem Architekten Richard Steger gesprochen. Er hat an der Kunstuniversität Linz unterrichtet, ist Prozessbegleiter in Agenda Zukunft Bürgerbeteiligungsprozessen und beschäftigt sich primär mit Projekten im ländlichen Raum. Wie sieht er aktuelle Entwicklungen im Wohnbau am Land und wie kann die Wohnqualität am Land verbessert werden?
Mein Name ist Richard Steger, ich bin Architekt, habe ein kleines Büro in Linz, bin als gebürtiger Tiroler in Linz hängen geblieben, nachdem ich dort an der Kunstuniversität in Linz 10 Jahre unterrichtet habe. Und unsere Ausrichtung dort während dieser 10 Jahre war so ganz stark auf den ländlichen Raum geprägt. Ich war Assistent von einem Professor, der die ganze Vorarlberger Szene, Bauern am Land und so weiter ganz wesentlich mitbegleitet hat. Und das ist so ein bisschen ein wichtiger Hintergrund für mich gewesen, warum ich mich jetzt da mit dem ländlichen Raum immer beschäftige.
Du beschäftigst dich ja mit ländlichen Raum schon sehr lange und intensiv und das auch im Rahmen von Beteiligungsprozessen sehr häufig. Wie erlebst du denn aktuell das Thema Wohnen in ländlichen Gemeinden?
Ich erlebe das Thema Wohnen aktuell und auch schon länger so, dass man aber sagt, bei uns gibt es halt nur das oder das. Und mehr ist halt nicht so. Bei uns gibt es halt das Einfamilienhaus oder den Wohnbau und mehr gibt es nicht. Und von einer Umfrage, die ich vor 5-6 Jahren mal in die Hand gekriegt habe, wo 200 junge Erwachsene befragt worden sind, die hat das auch bestätigt. Die haben gesagt, oft ist einfach das mangelnde Wohnungsangebot der Grund, warum sie nicht in der eigenen Gemeinde bleiben. Weil es gibt halt für Starter so die erste Wohnung, wenn man mal ausziehen will, gibt es halt in Kleinstädten oder größeren Städten viel mehr Angebot. Wenn man jetzt so denkt an Einraumwohnungen, Wohngemeinschaften, einmal mit der Freundin, also eine Frau mit ihrer Freundin oder zwei Burschen einmal 2-3 Jahre gemeinsam wohnen, das gibt es eigentlich am Land nicht, weil es auch nicht wirklich Angebote dafür gibt.
Und siehst du da schon eine positivere Entwicklung in den letzten Jahren oder sind das noch sehr, sehr Wohnnischen, die gerade entstehen oder im Entstehen sind?
Also die Entwicklung, glaube ich schon, dass in die Richtung geht, dass es vielfältiger wird. Ich glaube, das höre ich zumindest schon auch oft von Bürgermeistern in Gemeinden, wo wir sind, oder von Entscheidungsträgern in Gemeinden, wo wir sind, die sagen, ja, warum nicht einmal was anderes ausprobieren oder was tun wir denn, was tun wir denn mit den leerstehenden Häusern, da müssen wir uns auch was anderes überlegen, weil das bisherige, wie man es aber gehabt hat, hat ja dazu geführt, dass es diese Leerstände gibt. Ja, also ich erlebe schon so, dass mehr Offenheit für neue Modelle gibt.
Und gleichzeitig ist aber das Einfamilienhaus nur das Maß aller Dinge im ländlichen Raum. Wo siehst denn du da Alternativen oder siehst du auch das Einfamilienhaus der Zukunft?
Ja, das ist ja insgesamt eine spannende Diskussion. Da werden mich vielleicht manche Zuhörer prügeln dafür, aber ich sage, das Einfamilienhaus ist heute halt auch deshalb beliebt, weil es auch im städtischeren Umfeld nicht wahnsinnig innovative Wohnformen gibt. Wir erleben das da, wir planen auch oft für junge Familien, die am Land sich ein Haus bauen wollen und die sagen, wir haben vorher in der Stadt gewohnt, aber es gibt halt nichts. Was soll man machen? Wir wollen jetzt uns als Familie vergrößern, verändern irgendwie und da wären wir eigentlich mehr oder weniger gezwungen, ein bisschen die Suche zu erweitern, weil in der Stadt Linz ist es entweder völlig utopisch, dass man es überhaupt nur annähernd leisten könnte, oder wir haben halt einen 4 Quadratmeter Balkon oder einen 6 Quadratmeter Balkon im zweiten Obergeschoss auf der halbschattigen Seite, so ungefähr. Das sind halt die Attraktivität der Modelle, ist auch nicht immer so gut. Also ich glaube, man müsste umfassender ansetzen, vielleicht, und generell ein bisschen mehr nachdenken, was sind denn die eigentlichen Bedürfnisse, die Leute dazu bewegen. Und diese, ist mein Eindruck, sind, dass man einfach ein Stück, ein Fleckerl Grünfläche selber haben möchte, wo man eine Katze haben kann oder einmal einen Hund sich halten kann, der nicht nur ein Wohnungshund ist. Das müsste da nicht einmal groß sein, da würden wahrscheinlich 100 Quadratmeter völlig ausreichend sein. Aber so richtig viel so kleine Einheiten gibt es halt irgendwie auch wenig Angebot, glaube ich.
Du planst ja auch in kommunalen Planungen andere Konzepte wie Wohnen mit Service, gemeinsam mit der Spiess Zukunftsakademie oder auch im Bischelsdorf des PIDO, Wohn- und Lebensgarten. Was unterscheidet denn diese Konzepte von anderen ländlichen Wohnformen? Was ist das Neuartige daran?
Erstens mal, dass man versucht, Wohnformen zu entwickeln, die im Zentrum von diesen Gemeinden funktionieren. Also dass in beiden Fällen sind diese Gebiete, diese Wohngebiete dann fußläufig innerhalb von, also das eine in Kleinzell, das ist eh komplett mitten im Zentrum. Es gibt nicht mehr Zentrumslage dort. Und in Bischelsdorf ist man halt 300 Meter vom Zentrum weg und kann eigentlich alles zu Fuß erledigen. Das ist eigentlich, finde ich, ganz wichtig. Ich glaube, wir sollten in den ländlichen Gemeinden das Wohnen wieder zurück ins Zentrum bringen und nicht hinaus aus den Zentren. Und dann ist einfach ein zweiter Punkt, der uns wichtig ist, dass wir auf soziale Themen, auf Nachbarschaften irgendwie auch versuchen, stark Rücksicht zu nehmen. In Kleinzell, dass es einen Gemeinschaftsraum gibt, der aber an der schönsten Stelle des Hauses liegt und nicht ein dunkles Eck ist, sage ich mal so. Der ist gleich im Erdgeschoss gelegen, dort, wo alle vorbeigehen können. Oder im Bischelsdorf, dass wir einfach auch schauen, dass wir eine Bebauungsstruktur zusammenbringen, die ein soziales Miteinander, eine gute Nachbarschaft ermöglicht, weil, als Kritik formuliert, unsere Siedlungsstraßen in ländlichen Gemeinden entwickeln sich halt so zu einer Aneinanderreihung von Garagen, Haustüren und Klofenster. Und wenn ich mehr nicht habe auf der Straßenseite, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass die Leute ins Auto steigen und durch den Ort dann nur noch durchfahren und eigentlich sie nicht mehr so identifizieren können mit dem Ort. Vielleicht auch die Nachbarschaft dann auch darunter leidet. Mhm. Es sagt ein Bürgermeister aus dem Innviertel, soziale Konzepte muss man mit der Raumplanung beginnen, am ländlichen Raum zu machen und nicht danach mit Essen auf Rädern und so weiter. Als allererstes müssten wir bei der Raumplanung und bei den Nachbarschaften ansetzen, wo er meiner Meinung nach recht hat.
Wo siehst denn du abseits von der Raumordnung noch einen Handlungsbedarf im Wohnbau?
Ja, die Raumordnung spielt schon eine große Rolle dabei. Das glaube ich schon. Die ganzen Raumordnungsthemen spielen schon eine große Rolle dabei. Wobei ich da sagen muss, da gibt es ja wirklich ernsthafte Bemühungen und Bestrebungen, das zu verbessern in Oberösterreich. Aber man ist halt nur auf dem Weg. Ich finde, vergleichbare Bundesländer oder andere Bundesländer sind vielleicht in der Hinsicht, was Baulandwidmungen in ländlichen Gemeinden anbelangt, etwas weiter fortschrittlich. Oberösterreich ist vielleicht in anderen Teilen der Raumordnung wiederum. Also wenn ich jetzt nur als Beispiel hernehme, mein Geburtsheimatland in Tirol, bin in Tirol geboren und aufgewachsen, dort kriegt man Baulandwidmungen für Häuser in offener Bauweise nur noch, wenn das Grundstück maximal 500 Quadratmeter groß ist. In Oberösterreich ist es so, dass du Baulandwidmung nur kriegst, wenn es mindestens 500 Quadratmeter groß ist. Also da sehe ich schon einen Handlungsbedarf. Dann gibt es vielleicht schon auch einen Handlungsbedarf eben in dem angesprochenen Thema, was soll die Gemeinde alles für ihre Bürger übernehmen. Ich glaube, ein bisschen mehr Kostenwahrheit würde uns wahrscheinlich gut da. Wie viel kostet wirklich das Errichten von Straßen, von Infrastruktur, Kanal, Wasser, Vorhalten, Straßenräumung, Straßeninstandhaltung, Schulbus und so weiter. Und wie viel würden wir uns dadurch ersparen, wenn wir kompaktere Orte hätten?
Du arbeitest ja in Agenda-Prozessen sehr stark mit den Bürgern am Planungsvorhaben. Welche Qualität bringt denn das mit sich in der Planung aus deiner Sicht?
Also ich erlebe es schon so, dass das einfach einmal aufklärend ist immer, oder? Ich glaube, ganz vielen ist das nicht bewusst und muss das auch nicht bewusst sein. Wenn ich halt am Land wohne und mir denke, ich möchte mich verändern, habe eine Partnerin oder einen Partner gefunden und überlege, ob ich in der oder in der anderen Gemeinde mir irgendwo Eigentum anschaffe oder ein Haus baue, dann denke ich mir, nehme ich das Angebot, das da ist. Ich muss nicht die Welt retten mit dem, was ich da selber privat machen möchte. Aber wenn ich als Agenda-Prozessbegleiter oder als Architekt in einer Gemeinde komme, dann sehe ich schon als meine Rolle, da auch aufzuklären, was tun wir denn da eigentlich. Und dafür sind viele auch dankbar. Die wissen das vielleicht gar nicht so. Jeder liest jetzt nicht unbedingt das in den Zeitungen. Also das ist, glaube ich, ein Punkt schon mal, also so ein paar Aufklärungsarbeit zu machen. Dann eine zweite Rolle ist sicher, dass man gute Beispiele zeigt, ein bisschen Wissen in die Gemeinden zu bringen, sozusagen. Und der dritte Punkt vielleicht nicht nur das Beteiligen, sondern auch Aktivieren dazu. Also über das reine Teilhaben lassen an solchen Überlegungen oder sowas versuchen, die Leute zu aktivieren, dass sie auch drüber trauen, was Eigenes, Neues zu entwickeln für ihre Gemeinde.
Wenn du jetzt ein bisschen nach vorne blickst und in 10, 20, 30 Jahren dir die ländlichen Gemeinden vorstößt, was würdest du für sie in Zukunft wünschen, gerade was den Wohnbereich anbetrifft?
Speziell für Oberösterreich möchte ich das sagen, dass ich mir wünschen würde, dass Gemeinden als die ja wesentlich über die Flächenwidmung ja wesentlich darüber bestimmen, was dort gebaut wird und wie dort gebaut wird, dass Gemeinden sich doch aktiver um das Thema Wohnen kümmern. Ich habe es nicht nur einmal gehört, so, ja, Wohnen ist nicht unsere Kernaufgabe. Unsere Kernaufgabe ist es, Aufrechterhalten und Errichten von sozialen Infrastrukturen, Kindergarten, Schule, auch Fähr- und Entsorgung, Kanal, Wasser, Straßen und so weiter. Und das Wohnen ist eigentlich nicht so unsere Kernkompetenz und unsere Kernaufgabe, und dafür kriegen wir auch keine Förderungen und so weiter. Also da würde ich mir wünschen, dass schon ein bisschen seitens der Gemeinden mehr Bewusstsein gibt, dass sie eigentlich das schon sehr wesentlich beeinflussen mit den Widmungen, die sie vergeben oder heute halt mal nicht vergeben, oder und dass es einfach dass sie sich aktiver mit dem Wohnen beschäftigen und nicht nur sagen, wir vergeben einmal eine Widmung und dann findet sich schon irgendwer, der dann was damit macht. Denk mal, irgendwo gleichen sich Land und Stadt auch, werden sich mehr angleichen. Das Wohnen in den Städten wird ländlicher, das Wohnen am Land wird städtischer vielleicht, wenn man mehr an die Zentren denkt. Was, glaube ich, gut ist, weil leben können wir dezentral und auch dezentral viel arbeiten. Also ich glaube, dezentral können viele arbeiten. Ich glaube, das Land kann dann punkten, wenn es darum geht, naturnäher zu wohnen, wenn es darum geht, etwas ruhiger zu wohnen, wenn man auf die jeweiligen individuellen Qualitäten der eigenen Gemeinde setzt und versucht, dir hervorzuheben. Das vielleicht auch noch ergänzt, ich denke mal, so dieses Beispiel, das ich vorher gebracht habe, zwei Menschen lernen sich kennen, wollen zusammenziehen am Land, überlegen sie, ziehen wir in deine Gemeinde oder in meine Gemeinde oder in eine dritte, so ist ja das irgendwo, oder? Bis zu einem gewissen Grad, und ich könnte mir vorstellen, dass da Gemeinden, die da innovativer sind und sich mehr überlegen, dann vielleicht auch den Vorzug haben. Also dass es ein bisschen einen Marktwettbewerb auch gibt, dort ist es cool zum Wohnen.
Eine Gemeinde, die sich durchaus Gedanken darüber macht, ob es dort cool zum Wohnen ist, wie es Richard Steger gerade formuliert hat, ist die Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis. Im Rahmen eines Agenda Zukunft Bürgerbeteiligungsprozesses wurde gemeinsam mit der Spes Zukunftsakademie das Zukunftsmodell Wohnen mit Service entwickelt. Daraus gewachsen ist mit der Zeit das Projekt Haus Widerstein. Ziel ist es, eine gemeinschaftliche Wohnform für ältere Menschen zu schaffen, die ihnen so viel Selbstständigkeit und Selbstbestimmung wie möglich einräumt und zugleich, wo es halt nötig ist, Unterstützung möglich macht. Lena Füsselberger vom Regionalmanagement Oberösterreich hat den Bürgermeister von Kleinzell, Klaus Falkinger, getroffen und Einblicke in dieses gemeinschaftliche Wohnmodell erhalten.
Ihr arbeitet in der Gemeinde ja jetzt schon seit einigen Jahren an der Entwicklung von dem Haus Widerstein, mitten im Ortskern. Wie ist es zu diesem Wohnprojekt gekommen? Also was war da die Ausgangslage dazu?
Wir haben einen Agenda 21-Prozess gestartet vor einigen Jahren, und dort haben wir drei ganz wichtige Projekte haben sich da herauskristallisiert. Das ist auf der einen Seite, dass wir ein Kaufhaus brauchen in Kleinzell, ja, einen Nahversorger, dass wir ein Haus haben für ältere Menschen, durch die demografische Entwicklung ganz, ganz wichtig, langfristig, und auch für die Jugend ein Jugendtreff. Das waren so unsere drei Kernaussagen, sage ich mal, oder Ergebnisse von diesem Agenda 21-Prozess. Ist natürlich auch für uns als Gemeinde wichtig, dass wir auf der einen Seite solche Ergebnisse haben, ja, wo man sagen kann, jawohl, wir müssen da einmal einen Auftrag kriegen. Ja. Und das war der Grundstein auch für das Haus Widerstein. Auf der einen Seite haben wir das Kaufhaus als Gemeinde, sage ich mal, in die Wege geleitet. Wir haben das Feuerwehrzeughaus weggerissen und haben wirklich, ohne dass man zusätzliche Flächen versiegelt, haben wir da das Kaufhaus hingebaut, was sehr gut genützt wird, was wirklich auch wieder eine Bereicherung ist für Kleinzell, was wir 25 Jahre nicht gehabt haben. Und das andere ist das Haus Widerstein. Es war früher ein Gasthaus mit einer Landwirtschaft dabei. Und wir haben das als Gemeinde, das ist zum Verkauf angestanden oder freigegeben worden. Und wir haben das als Gemeinde gekauft und haben über einen Baurechtsvertrag, ja, auf 70 Jahren der Brunagenossenschaft, Spes Akademie im Hintergrund, verpachtet und haben dort, sage ich mal, dieses Projekt gestartet, Wohnen mit Service, das was wirklich, sage ich mal, einzigartig ist in der Region. Ja, ich vergleiche das immer so, es hat immer das betreute Wohnen gegeben, ja, und Wohnen mit Service ist einfach anstatt 2 Sterne jetzt 4 Sterne. Ja, das gibt es einen Verein, das Haus wird belebt, da haben wir drauf geschaut, dass einfach da ein Leben und dass die Lebensqualität für diese Menschen, was da drinnen sind, dementsprechend hoch ist.
Da würde ich gerne gleich nochmal einklinken. Das heißt, in diesem Agenda 21-Prozess ist einfach auch herausgekommen, dass es Möglichkeiten braucht, besonders für ältere Menschen, dass länger oder lange in der Gemeinde bleiben können und da gut leben können. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, was für Wohnformen kommt man sich da anschauen, wie können wir unsere ältere Bevölkerung da unterstützen?
Genau, ein Modul von der Agenda 21-Prozess war eben mit ein Workshop mit älteren Menschen, ja. Und wir reden jetzt von der Pflegestufe 0 bis 3, ja, also die, was ein selbstbestimmtes Leben führen. Ja. Wir haben auch ein Altenheim in Gladbach, erst ab der Pflegestufe 4. Ja. Und jeder weiß, dass ab der Pflegestufe 4 ist es nicht mehr gegeben, dass man selbstbestimmt in Ort leben kann. Ja. Und das war unser Ziel einfach, dass wir wirklich da diese Gruppe an Menschen den Fokus drauflegen und auch, dass wir langfristig für diese Seniorinnen und Senioren eine Möglichkeit gibt oder schafft, dass sie mitten im Zentrum, mitten in unserer Gesellschaft wohnen können, ja, wo sie 2 Minuten in die Kirchen haben, wo sie 2 Minuten ins Geschäft haben, wo sie 2 Minuten ins Kloster und zur Bank gehen können. Ja, also wirklich alles Fuß Erreichbarkeit, barrierefrei. Mit diesem Agenda 21 Projekt im Vorfeld haben wir das Ganze umgesetzt und es ist zweifellos eine Bereicherung für die Gesellschaft und eine Bereicherung für die Gemeinde.
Für jemanden, der das Projekt jetzt noch nicht so gut kennt, wie schaut dieses Wohnmodell dann vor Ort aus? Was ist dort künftig möglich? Also welche Optionen gibt es für die Bewohnerinnen dann vor Ort?
Das Haus ist, also wie gesagt, steht mitten im Ortszentrum. Ist einmal ein Gasthaus, das ist so umgebaut worden, dass im ersten Stock 10 Wohneinheiten geschaffen werden. Ja. Zuerst hat man eher kleinere Wohnungen, kleinere Einheiten geplant, aber da ist man draufgekommen, dass die Interessierten eher größere Einheiten, also da rede ich jetzt für nicht 40 Quadratmeter, sondern eher 60 Quadratmeter wollen, also 2-Zimmer-Wohnungen wollen, ja. Das hat man dann nochmal umgeplant. Also im ersten Stock sind nur Wohnungen und ist eine Gemeinschaftsterrasse vorgesehen und im Erdgeschoss herunten, da ist ein Physiotherapeut drin, also vermietet man mit Gesundheitsberufen, ja, also man schaut, dass man vielleicht sogar einen Arzt hineinbringt noch. Es gibt eine Hebamme, die was da sich eingemietet hat, einen Physiotherapeut und auch der Verein, es ist auch ein Verein gegründet worden, Verein Wohnen mit Service, der sich um das Leben und um das Alltagsleben, sage ich mal, so ein wenig kümmert, ja, der was die Aktivitäten organisiert, ob das gemeinsam Kochen ist, ob das gemeinsame Handarbeiten ist oder was auch immer, ja, einfach als Gemeinschaftsleben einfach dementsprechend organisiert wird. Das, was auch wichtig ist, auch, dass man dort auch nicht, sage ich mal, vereinsamt, sondern dass das wirklich auch eine Bereicherung hat und da ist der Verein dafür zuständig, diesen Alltag dementsprechend zu organisieren.
Der Umbau für das Projekt ist ja in vollem Gange, wenn man es so schön sagen kann. Und ab Frühling 2025 sollen dann die BewohnerInnen einziehen können. Wie schafft man das oder wie habt ihr das geschafft, so ein großes Projekt auch umsetzungsreif zu machen? Also du hast ganz kurz schon die Organisationsform mit der Genossenschaft dahinter auch angesprochen. Wie schaut das mit der Finanzierung aus? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben?
Dieses Projekt haben wir natürlich im Vorfeld dementsprechend prüfen lassen, bevor wir es gekauft haben. Ja, und das ist von ein paar Immobilien oder Baufirmen ganz klar gesagt worden, wegreißen, neu bauen, kostensparend hin und her. Wir sind dann noch über die Spessakademie nach Freiburg im Breisgau, das ist an der französischen Grenze, und haben sich dort Modelle angeschaut. Ja, und dort haben wir uns, sage ich mal, auch dementsprechend motiviert oder haben wir auch das bestätigt bekommen, dass es möglich ist, ein Haus erst einmal zu rekultivieren, ja, dass man nicht weglässt, sondern dass wirklich Substanzen, die was da sind, einfach erneuert. Ja. Und, das, und da draußen haben sie eben auf der einen Seite so Wohnformen schon längere Zeit, dort haben sie Erfahrungen, was das anbelangt. Und dort haben sie wirklich auch so quasi den Mut geholt, dass wir das auch in Kleinzell machen werden, dass wir das auch schaffen werden. Und dann sind wir das an das Projekt herangegangen mit der Spessakademie, der Brunar-Genossenschaft. Die Brunar-Genossenschaft hat dann, das ist der Pächter so quasi, ja, und, oder der Mieter. Und dann ist dann die weitere Stufe, war dann einfach, dass man das Haus, dort werden ca. 2,5 Millionen Euro investiert, ja, dass das auch irgendwie sich finanzieren lässt, ja, ist über einen Bürger, über einen Beteiligungsprozess oder beziehungsweise über Informationen, dass sich dort private Personen dementsprechend auch finanziell engagieren können. Und das ist auch am Anfang, sage ich mal, bis das Ganze ein wenig greifbar ist, ja, war es vielleicht ein wenig holprig, aber das hat aber dann einmal, wie sie die ersten investiert haben, in verschiedensten Höhen, sage ich mal, vom Wert her, und schließlich, das war es am Schluss dann ausverkauft und es hätten noch welche investieren wollen, das ist aber dann nicht mehr gegangen. Und das zeigt einfach auch, dass auch die, ob die Menschen, also die, was da investiert haben, in Ort sind oder außerhalb von Ort sind, dieses Projekt ist angreifbar, dieses Projekt, da sieht man, dass was weitergeht und das ist einfach regional ist, ja, investiert. Und natürlich, sage ich mir, der eine oder andere hat auch einen Steuervorteil durch das, ja. Aber es ist einfach auch nicht jetzt, dass dort Immobilienfirmen einen gewissen Gewinn machen müssen, sondern das Ziel ist einfach auch von der Brunar-Genossenschaft, dass es einfach eine schwarze Null ist, das Ganze, ja, dass das einfach leistbar ist auch für die älteren Menschen, ja, und dass einfach das soziale Miteinander dementsprechend in diesem Haus umgesetzt wird.
Du hast schon ganz am Anfang erzählt, dass auch der Agenda-Projekt so ein bisschen der Startpunkt war für das Ganze. Und vielleicht kurz, welche Bedeutung hat die Einbeziehung der Bevölkerung bei diesem Wohnprojekt? Welche Vorteile hat es dadurch vielleicht gegeben? Oder wie wäre es anders verlaufen, wenn die Bevölkerung weniger einbezogen wäre?
Also ich persönlich bin ein totaler Verfechter für Bürgerbeteiligungsprozesse, ja. Also überall, wo die Bürger mitreden können, ja, sind Projekte einfach anders umsetzbar. Ja. Es ist so, und als Gemeinde oder als Bürgermeister, es ist nicht meine Gemeinde, sondern es ist unsere Gemeinde. Ja. Und somit ist es einfach wichtig, dass man bei entscheidenden Prozessen oder entscheidenden Projekten auch die Bevölkerung mit einbezieht. Und das war einfach da auch so. Das ist ja, sag ich mal, das Haus hat ja doch einige hunderttausend Euro gekostet. Ja. Die demografische Entwicklung zeigt ganz klar, dass wir in diese Richtung was machen müssen. Und somit hat man einfach die Bevölkerung eingebunden und dort mit ihnen diskutiert. Ja. Was sind die Ansprüche für einen, was wollen sie haben? Und durch das, sage ich mal, hat man sich einfach, oder kann man sich einfach dann auch als Bürgermeister sie stärken und sagen, jawohl, das gehen wir an. Natürlich braucht es einen Gemeinderat zu den Entscheidungen und zu dem Ganzen umsetzen. Ja. Aber trotzdem, wenn ich die Bürger mal, das Fundament habe, ja, von den Bürgern, dann ist das wesentlich anders, als wenn ich von oben was runter und sage, wir machen das und ihr müsst das nützen. Das ist sicher der falsche Weg.
Das Wohnprojekt bietet in Kleinzell jetzt dann eine Alternative zu klassischen Wohnformen, besonders eben für ältere Menschen. Wenn man das Ganze ein bisschen mit einem weiteren Blick betrachtet, welche Rolle werden deiner Meinung nach solche alternativen oder neuen Wohnformen neben dem Einfamilienhaus in Zukunft, vor allem im ländlichen Raum, auch spielen?
Ja, also generell die Wohnformen, wir haben gewisse Klimaziele zu erreichen. Wir wissen genau, dass wir auch ein Flächenziel haben, ja, dass man die Flächen nicht in diesem Ausmaß versiegelt. Ja. Wir im ländlichen Raum sind es ja einfach gewohnt, dass wir Luft haben, sage ich jetzt mal, dass wir Grundstücke haben, dass wir einen Garten haben, dass wir womöglich noch alles einzeit rundum, dass niemand eine sieht. Also wir haben einfach ein ganz anderes Bild vom privaten, ja, Umfeld. Und das geht dann nicht von heute auf morgen, dass man das ändert. Ja, aber man muss einfach, es ist höchste Zeit daran, dass man einfach Bewusstseinsbildung macht, dass man Bewusstsein schafft, damit man einfach auch mal nachdenkt über andere Möglichkeiten, andere Wohnformen. Und es ist auf kurz oder lang, eher kurz, sage ich mal, wichtig auch, sich, sage ich mal, auch in der Gemeinde zu verändern, was Baugründe anbelangt. Ja. Bei uns, also wir schauen natürlich, dass möglichst kleine Baugründe, wenn wir nur haben, ja, wenn man was umwidmet mit 700 Quadratmeter, ja, so, das ist unser Ziel und haben wir auch gemacht. Also zwischen 700 und 800 Quadratmeter sind unsere Gründe, wenn wir was umwidmen, ja. Außer es ist jetzt eine Baulücke, dann ist sowieso klar, ja. Aber das ist unser Ziel, dass wir einfach wirklich permanent darauf schauen, dass wir mit den Baugründen, mit der Größe vom Baugrund zurückfahren, ja, und dass wir im Ortskern auch dementsprechend einen verdichteten Wohnbau machen, ja, wo man sagt, okay, gibt es viele Modelle, wo man halt autofrei ist, wo man halt wirklich natürlich Wohnhäuser, auch, barrierefreie Wohnhäuser auch schafft. Und das ist, sage ich mal, das ist im Ortskern und ich bin einfach... Für mich ist einfach ganz wichtig, dass der Ortskern gesund ist auch. Ja. Also das ist wie bei einer Frucht, wenn der Kern gesund ist, ist die Frucht gesund, so ungefähr. Und das ist auch meine Devise auch. Und in Kleinzöckingen 75% der Bevölkerung sind binnen 7 Minuten am Ortsplatz. Ja. Also wir haben eine sehr kompakte Struktur schon, ein Wachstum. Ja. Also das, was uns natürlich auch immer wieder Kosten spart, ob das mit Schultransport ist, es kann jeder, es können viel ins Geschäft gehen, einkaufen, die Senioren, also das ist, hat einfach nur Vorteile und so. Aber wir müssen auch darauf schauen, dass wir wirklich jetzt da den verdichteten Wohnbau dementsprechend diskutieren mit den Leuten, dass man das Bewusstsein schafft, dass man auch in Zukunft mit kleineren Einheiten kommt und wo man einfach auch die Grenzen, die Gartengrenzen nicht mehr so sind, wie es früher war, mit Zaun zugemacht und Storm an. Das ist alles, sage ich mal, das ist, war in der Vergangenheit so, ja. Aber die Tendenz geht in die andere Richtung und das ist mir auch bewusst als Bürgermeister, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern einfach den Prozess starten und der Prozess fängt an und das wird immer wieder, sage ich mal, zum Diskutieren sein und das ist sicher ein langfristiger Prozess oder Projekt, ja.
Also auf jeden Fall mehr weg vom eingezäunten Einfamilienhaus hin zu mehr gemeinschaftlichen Formen auch, wo jetzt die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen und auch vielleicht Dinge geteilt werden. Und
genau. So ist das Ziel einfach, dass man wirklich, da gibt es ja wirklich super Modelle schon auch, ja. Und das muss man einfach dementsprechend den Leuten auch näher bringen und auch der Jugend da, ja, und ich bin mir, also die Jugend ist ja halt, sage ich mal, so weit, die was auch über das nachdenken und diskutieren wollen auch, ja, und das ist einfach, glaube ich, diese Chance muss man nützen, ja, wenn die Jugend sich über dieses Thema informiert bzw. mitdiskutiert, weil nur so bringen wir einfach dann was weiter, weil das ist auch die nächste Generation.
Bewusstseinsbildung, das hat Klaus Falkinger von der Gemeinde Kleinzell als wichtiges Mittel beschrieben. Bewusstseinsbildung ist auch für die Region Innviertel Hausruck ein zentrales Thema. Hier wurde im Jahr 2021 ein Agenda Zukunft Schwerpunkt- und Impulsprojekt initiiert, nämlich zum Thema Gemeinsam daheim, gemeinschaftliches Wohnen im Innviertel. Neben der intensiven Information von und Kommunikation mit BürgerInnen stand dabei auch die Begleitung von Baugruppen im Fokus des Projektes. Denn gemeinschaftliche Wohnprojekte werden in der Regel von den zukünftigen BewohnerInnen selbst aktiv geplant, gestaltet, verwaltet und bewirtschaftet. Sandra Schwarz hat ein Baugruppenmitglied, Guido Wörle, getroffen, der tatsächlich für ein gemeinschaftlich organisiertes Wohnprojekt seiner Heimatstadt Innsbruck den Rücken kehren würde.
Guido, ich habe dich ja kennengelernt in einem Wohnprojekt in Höhnhardt, gemeinsam daheim, das von uns initiiert worden ist. Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema gemeinschaftliches Wohnen. Was ist denn gemeinschaftliches Wohnen für dich? Was verstehst du darunter?
Ja, ich beschäftige mich, wie du sagst, schon länger mit dem Gedanken des gemeinschaftlichen Wohnens. Bin im Zuge dessen auch auf die Initiative für gemeinsam Bauen und Wohnen aufmerksam worden, bin dort beigetreten, habe dann über die Initiative etliche Wohngruppen kennengelernt, habe Wohnprojekte besucht, habe dort spannende Einblicke bekommen, habe interessante Menschen kennengelernt Und der Wunsch, selber in so ein Projekt einzuziehen, ist eigentlich immer stärker geworden. Nach einigen Versuchen, die aus verschiedenen Gründen nichts geworden sind, denke ich auch an Hönhardt, das leider nicht zustande gekommen ist, hätte mir gut gefallen dort, weil ich eigentlich eher mehr ins Land, aufs Land will. Bin kein Stadtmensch. Ja, jetzt engagiere ich mich also in ein paar Projekte, die aber erst irgendwo am Anfang der Entwicklung stehen und ich weiß noch nicht, wo das hinführen wird, ob die zustande kommen werden, weil viele von den Projekten leider auch nicht aufgehen.
Wo siehst du dann ganz klar die Vorteile in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt?
Ja, ich möchte nicht einfach in irgendeine andere Wohnung ziehen, sondern deswegen in ein Projekt, weil zum Ersten möchte ich nicht stehen bleiben. Ich möchte durch einen regen Austausch mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Backgrounds Neues kennenlernen, möchte offen, neugierig bleiben und mich immer noch weiterentwickeln, weil ich habe das Gefühl, wenn man so in seiner eigenen Blase sich bewegt und nur mit gleichaltrigen Menschen, dann erschöpft sich das irgendwann, oder? Zum Zweiten möchte ich das Gefühl haben, dass ich noch nützlich sein kann und mich einbringen kann und nicht zum alten Eisen gehöre. Zum Dritten habe ich in meiner Kindheit und Jugend Erfahrungen gemacht mit Internaten. Also meine Mutter war Alleinerzieherin und ich habe viele Zeiten in Heimen, Internaten verbracht, kenne das Gemeinschaftsleben. Dass ich mich trotzdem wieder auf eine Gemeinschaft einlasse, das mal allerdings freiwillig. Das zeigt, dass die positiven Erlebnisse und Erinnerungen halt doch überwiegen. Ich erwarte mir eigentlich keine besonderen Dinge von der Gemeinschaft, in die aufgenommen werden kann. Ich erhoffe mir aber das Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen in einem Beziehungsnetzwerk, in dem ich selber auch ein Knoten von diesem Netz sein möchte. Und das Gefühl möchte ich selber auch anderen Menschen in diesem Netz geben. Also mit gegenseitiger Unterstützung sind die Herausforderungen des Lebens einfach leichter zu bewältigen.
Für dich steht ganz klar das Soziale im Vordergrund. Ja. Wie wichtig ist dir dann auch das Drumherum, sprich das Gebäude an sich, die Architektur, das Umfeld, wo du hinkommst? Spielt das ebenso für dich eine Rolle?
Ja, selbstverständlich. Also das Wichtigste ist die Gemeinschaft. Wenn die Gemeinschaft gut ist und funktioniert, kann man sich auch wohlfühlen, wenn jetzt das andere nicht so optimal ist. Ich meine, die eierlegende Wollmilchsau werden wir wahrscheinlich nicht finden. Man muss immer irgendwo Zugeständnisse und Abstriche machen. Aber ich bin da offen, das kann durchaus Altbestand sein, der revitalisiert wird, wenn es passt, dass man den so herrichten kann, dass er für gemeinschaftliches Wohnen geeignet ist. Weil da sind natürlich oft keine Gemeinschaftsräume vorgesehen. Gerade das ist auch der Unterschied zu sozialen Wohnbau. Die Wohnungen sind schön, aber es bildet sich keine Gemeinschaft, weil nichts Gemeinschaftsförderndes da ist. Da wird jeder Quadratmeter ausgenutzt, dem Wohnen und Einnahme zu generieren, aber für Gemeinschaftsräume ist dann kein Platz, nicht? In diesem Profitdenken. Mhm.
Und du hast ja selbst zu Beginn gesagt, du bist schon länger mit dem Thema bewandert und bist auch in der ein oder anderen Baugruppe ja schon aktiv gewesen oder noch immer aktiv. Aber es gibt natürlich auch die Herausforderungen, die du angesprochen hast schon eingangs. Was sind denn die größten Herausforderungen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten? Warum ist es so schwierig, dass man dann tatsächlich einziehen kann?
Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es einmal die verfügbaren Objekte. Also es ist relativ schwer geworden, ein geeignetes Grundstück oder geeigneten Altbestand zu finden, weil ganz oft da die Baugenossenschaften oder irgendwelche Investoren da sind, die das entwickeln wollen, wie es heute so schön heißt. Nicht? Das heißt auf gut Deutsch den maximalen Profit rausholen. Ja. Also das ist ein Problem. Es gibt viel Leerstand. Der Leerstand wird aber nicht auf den Markt gebracht. Es gibt viele, viele Brachen, Industriebrachen oder so, die man herrichten könnte, wo auch Wohnen möglich wäre. Es ist natürlich die Widmungspolitik, dass zum Beispiel Objekte, Leerstände, die man fürs Wohnen bespielen könnte, nicht so gewidmet sind und auch nicht gewidmet werden, weil man halt heutzutage versucht, möglichst die Ortskerne oder den Ort beieinander zu lassen und nicht ausfransen zu lassen an den Rändern. Andererseits werden aber Einfamilienhausgründe gewidmet, wo ich mir denke, da hätte man sehr gut ein schönes Gemeinschaftsprojekt hinbauen können. Nicht? Dann ist natürlich die Bereitschaft in der Politik noch nicht wirklich so da. Das ist noch nicht so angekommen. Es ist ein Minderheitenprogramm, das ist klar. Ja. Aber es gibt viele Menschen, die sich das wünschen. Und vor allem, es würde auch der Politik, wenn sie ein bisschen nachdenken, töten, bewusst werden, dass das viele, viele Leistungen, die die öffentliche Hand halt leisten muss, verringern würde. Das heißt, wenn man sich gegenseitig unterstützt mit Kinderbetreuung, mit Altenbetreuung, dann hätte man da weniger Probleme in der Gesellschaft. Nicht?
Ein wichtiger Aspekt, glaube ich, den wir ja auch gemeinsam in Höhenhardt gemacht haben, ist ja auch das Thema, die Leute auch zu finden. Mhm. Also das war schon eine Herausforderung. Mhm. Wie siehst du das? Hast du das in anderen Wohnprojekten auch erlebt?
Naja, es ist so, dass, also für mich persönlich kommt Stadt nicht in Frage. Aber die meisten Projekte entstehen in Wien. Warum? Erstens fördert Wien das aktiv, also durch die Wohnbauförderung. Zum Zweiten ist da das Potenzial einfach wesentlich größer. Wenn man ein ländliches Projekt machen will, dann hat man das Problem, dass die meisten, die noch, also man will ja unbedingt auch junge Familien mit Kindern in das Projekt kriegen. Und die müssen dann meistens pendeln, weil sie ja noch berufstätig sind. Das heißt also, das kommt erschwerend dazu, junge Menschen da zu finden. Die Älteren, die irgendwo allein in ihre Einfamilienhäuser wohnen und denen das alles über den Kopf wächst, die kämmerten schon, aber das ist nicht zielführend, ein reines Altersprojekt zu machen. Es gibt solche Ansätze. Es gibt Projekte, die sagen gezielt, wir suchen nur ältere Menschen. Aber das Problem ist, wenn alle alt sind, wer unterstützt dann wen? Das ist eigentlich nicht zielführend. Es sollte eigentlich ein Abbild der Gesellschaft sein. Also aus allen Alterskohorten entsprechend Repräsentanten auch in der Gemeinschaft. Das wäre der Idealzustand. Nicht?
Und ein wichtiger Aspekt neben der Gemeinschaft an sich ist natürlich auch, den haben wir auch viel diskutiert, wie kann man so ein Projekt finanzieren und auch organisieren. Welche Erfahrungen hast du da bis dato gemacht zu diesem Thema?
Es ist schwieriger geworden durch die Entwicklungen seit Corona. Zum einen, also die Baupreise sind explodiert, zum anderen durch die KIM-Verordnung ist das Finanzieren schwieriger geworden. Also, aber das wirkt sich ja auch auf die Einfamilienhäuselbauer aus. Also ich meine, wenn ich keinen Kredit kriege, kann ich weder ein Einfamilienhaus bauen, noch in eine Gemeinschaft eintreten. Aber für eine Gemeinschaft brauche ich momentan nicht so viel Eigenmittel. Das heißt, die Gemeinschaft finanziert und die Gemeinschaft ist stärker. Und da geht es halt darum, dass die Geldgeber mitspielen. Es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle, wie zum Beispiel Vermögenspool oder Direktdarlehen oder solche Dinge, die da förderlich sein können, die man als Einzelner auch nicht so hat. Also die Gemeinschaft macht natürlich da bringt einen Vorteil und es kommt auch auf das Modell drauf an. Also ich kann mir nur vorstellen, in der Gemeinschaft, wo das im Gemeinschaftseigentum ist, eine Eigentümergemeinschaft, wo einzelne Eigentumswohnungen sind, da sind wir wieder bei diesen Marktgesetzen. Und Eigentum ist im österreichischen Recht so stark verankert. Das heißt, wenn jemand aus dieser Gemeinschaft wieder auszieht, kann er mit der Wohnung machen, was er will. Und dann kommen Menschen ein, die mit der Gemeinschaft nichts am Hut haben. Das heißt, die Gemeinschaft muss eigentlich das Recht haben zu sagen, wer zieht ein bei uns. Und das kann nur funktionieren, wenn das der Gemeinschaft gehört. Und natürlich ist das jetzt für manche die Überlegung, naja, wenn man das nicht gehört, dann kann ich gleich in eine Mietwohnung gehen. Das ist auch nicht so, weil bei den meisten dieser Projekten ist es so, dass man dadurch, dass man ja da jahrelang drin gewohnt hat, auch geholfen hat, die Schulden abzutilgen und dass man dafür auch anteilig was zurückbekommt. Also es ist quasi wie ein Sparen, aber ohne Spekulationsgewinn, weil die Immobilien steigen, die Preise steigen ja immer mehr, als wie ich Zinsen am Sparbuch kriege. Ja? Und wenn ich jetzt aber sage, ich wohne da, ich habe den Effekt, dass ich gut wohne, dass ich günstig wohne, dass ich im Endeffekt was zurückkriege für die Zeit, das ist eigentlich Anreiz genug, weil diese Spekulationsblase, die kann nicht ewig gehen, die wird irgendwann über uns zusammenbrechen. Ist ja in anderen Ländern schon passiert, haben wir ja gesehen. Nicht?
Wir haben ja vorher ein bisschen darüber gesprochen, dass es extrem schwierig ist, dass man auf die Füße kommt und dass man dann einziehen kann. Welche Zugänge findest du da am sinnvollsten? Braucht es zuerst die Gemeinschaft oder zuerst einen Bauträger, der es entwickelt? Braucht es eine Gemeinde, die dahinter steht? Was sind für dich so die essentiellen Schritte, damit so ein Projekt da tatsächlich auf die Füße kommt?
Ja, es gibt da natürlich viele Faktoren. Zum einen können die Gemeinden was dazu beitragen, indem sie zum Beispiel im Bebauungsplan Flächen ausweisen für sozialen Wohnbau, speziell eben für Baugruppen, nicht nur für die Wohnbaugenossenschaften. Zum anderen können natürlich die Wohnbaugenossenschaften auch umdenken und bei der Planung die Sachen so planen, dass Gemeinschaftsräume mit integriert sind, die die Gruppe bespielen muss. Aber natürlich braucht es auch eine Gruppe, die das machen will. Und da braucht es ein paar engagierte Leute, weil das haben wir ja in Hönhardt gesehen, wenn man nur von oben her das alles vorgegeben kriegt, aber selber, Entschuldigung, den Ausschnitt vom Stuhl aufhebt, dann wird nichts draus.
Was würdest du denn Kritikern sagen, die sagen, da kommt jetzt so eine Community in unser Dorf oder baut in unserem Dorf, das sind Idealisten und die träumen von der heilen Welt?
Ich glaube, es ist leider Gottes in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen. Diese Kommune, die hat dann so einen negativen Beigeschmack. Das ist ja eigentlich absurd, weil Kommune heißt ja eigentlich Gemeinde, Gemeinschaft. Ja. Und man kann die Menschen, die Nachbarschaft eigentlich gleich von vornherein einbinden und einladen und sagen, schaut, wir stellen uns das so und so vor, wir wollen da bei euch wohnen. Was können wir denn euch anbieten? Gibt es zum Beispiel etwas, ihr habt vielleicht keinen Raum für ein Chorsingen? Wir würden das bei uns in der Anlage machen können, weil wir haben Gemeinschaftsräume, die sind nicht ständig belegt. Da könnt ihr dann, was weiß ich, mittwochabends immer singen, wenn ihr wollt. Oder wir machen Tanzabende und ihr kommt. Und man kann also das sicherlich als Angebot formulieren an die Umgebung, dass man besser aufgenommen und integriert wird.
Ja, Udo, abschließend, wenn du jetzt 10 Jahre nach vorne blickst, wo siehst du denn in 10 Jahren wohntechnisch? Wie wirst du leben?
Ja, so wie ich mir es vorstelle, in einem gemeinschaftlichen, partizipativen Wohnprojekt, in Selbstverwaltung, in einer individuellen Wohneinheit, die natürlich deutlich kleiner sein kann, als wie meine derzeitige Wohnung ist, weil ich ja viele Möglichkeiten in Gemeinschaftsräumen habe. Ich brauche nicht selber eine Waschmaschine in der Wohnung stehen haben, also mein Bad kann dadurch kleiner werden. Ich brauche kein Gästezimmer, weil in der Wohnanlage eine Gästewohnung oder Gästezimmer zur Verfügung steht, wenn meine Kinder mich besuchen kommen wollen. Und. Also das sind viele Aspekte, die ich einfach mir vorstelle für meine Zukunft, in der individuellen Wohneinheit, aber auch in der Gemeinschaft gut zu leben.
Alternative Wohnformen am Land, die auf Gemeinschaft und gute Nachbarschaft setzen, sind aktuell ja noch eine Nische. Aber durchaus eine Nische mit Potenzial. Einzelne erfolgreiche Beispiele zeigen, was durch Mut, Überzeugung, Durchhaltevermögen und Kreativität Positives entstehen kann. Für die Menschen persönlich, für das Miteinander und unter Umständen für eine ganze Gemeinde. Das war der Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. In dieser Episode haben wir uns dem Thema Co-Living gewidmet. Der Architekt Richard Steger Bürgermeister Klaus Falkinger aus Kleinzell im Mühlkreis und Co-Living-Fan Guido Wörle waren hier zu hören. Im Gespräch mit Sandra Schwarz und Lena Füsselberger vom Regionalmanagement Oberösterreich. Wer neugierig geworden ist, findet Infos zu den einzelnen Projekten natürlich unter den angegebenen Links in den Shownotes bzw. auf freiesradio.at. Der Podcast Zukunft hören ist ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und Agenda Zukunft. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Zukunft hören.